Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute wieder hier sein können und weitermachen in dieser Serie über Elisa. Aber zuerst diese kleine Einstiegsfrage an euch. Welche Stadt oder in welcher Stadt sagen am meisten Leute, die dort wohnen, das ist die schönste Stadt, wo man leben kann auf dieser Welt? Was denkt ihr? Paris, also die Franzosen, die Paris sagen, unsere Stadt ist die schönste. Ja? Wie?
Florenz.
Ja, gut, das ist italienisch. Ja, genau, Florenz. Aber du kommst nicht von Florenz, oder? Du kommst nicht von Florenz. Ja, genau. Ah, ihr seid alle weit weg. Also ist nicht in Europa.
Ich sage Schweiz.
Ja? Die Schweiz ist kein Land. Einmal ein Land schon, aber keine Stadt, was denkst du? Noch eine schöne Stadt in der Schweiz? Schönen Grund zum Beispiel? Schönen Grund? Bin ich aufgewachsen? Nein, da haben wir nur das Schöne im Wort, gell? Komplikation. Ja? Habt noch Ideen? Wir sind weiter weg.
Hä?
Wie?
Israel?
Ja, Jerusalem denn? Ja, nein, scheinbar nicht. Viel zu viele Kriege, viel zu viele Raketen. Das sagen die Leute selber nicht. Das ist die schönste Stadt.
Hä?
Dubai? Ja. Ja, ist sicher schön dort. Hä?
New York?
Ja. Ja, ich würde zu den Amerikanern passen. Die sind ja selbstbewusst und so. Aber nein, scheinbar haben die auch einen. Wenn man ja selber dort wohnt, sieht man ja schon eher die negativen Dinge. Hä? Genau. Soll ich es auch sagen? Ihr dachtet es nicht. Die schönste Stadt ist Kapstadt. Kapstadt, sagen die Leute, die dort wohnen. Das ist die schönste Stadt. 86% der Bevölkerung in Kapstadt sagt, unsere Stadt ist die weltweit schönste. Zweite Frage. Welche Stadt hat wohl das schlechteste Wasser? Das schlechteste Wasser. Auch die größten Wasserprobleme. Lima? Ja, könnt ihr mir vorstellen.
Kalkutta?
Ja, bestimmt schlechtes Wasser. He? Genau.
In Afrika, Uganda.
Uganda? Ja, denkst du jetzt gerade an Marianne? Also sie hat nicht wegen dem Wasser eine Magenverstimmung gehabt, hast du gesagt, gell? Genau. Nein, aber Afrika ist gut. Geht noch ein bisschen südlicher.
Kairo?
Ja, das ist nicht südlicher, aber ist auch Afrika. Ja, bestimmt auch nicht so gutes Wasser. Also alle, gell, die ihr schon mal weiter weg wart als ich, ich habe es bis Pakistan geschafft, aber dort war das auch so. Da kann man ja das Wasser nicht trinken. Gell? Also schon, aber man hat einfach Bauchschmerzen nachher. Nein, ihr erratet es nicht. Es ist auch Kapstadt. Es ist auch Kapstadt. Habe ich gegoogelt, wie relevant das ist. Aber ich suchte einfach nach diesen zwei Dingen und interessanterweise tauchte da ziemlich an erster Stelle jedes Mal Kapstadt auf. Ja, das ist doch spannend. Warum? Weil was hat Kapstadt mit Jericho zu tun? Lest mal folgenden Vers. Wir haben ihn vorhin schon gehört, 2. Könige 2,19. Und die Männer der Stadt Jericho, wo wir uns heute befinden dann, sprachen zu Elisa, sieh doch, in dieser Stadt ist gut wohnen. Kapstadt. Hier lohnt es sich gut, wie mein Herr sieht. Aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Das ist spannend, hä? Genau, was die Kapstädter darauf sagen. Hier wohnen, super. Da auf dem Tafelberg, unsere Strände, boah. Aber das Wasser. In Kapstadt 2018 hatten sie einmal fast kein Wasser mehr. Eine Millionenstadt, kein Trinkwasser mehr. Das ist dramatisch. Ja? So kam es dazu. Ja, so sind wir also in Jericho gelandet. In dieser Stadt. Und ja, Jericho, das ist so ein Gebiet, oder eine Stadt besser gesagt, da gibt es viel zu sagen, weil da lesen wir doch manches in der Bibel. Und so wollen wir doch jetzt zum Anfang einige Eckpunkte uns vor Augen führen zu dieser Stadt Jericho, in der dann Elisa ja ein Wunder tut. Im Zusammenhang eben mit diesem schlechten Wasser. Eckpunkte von Jericho heute. Einerseits einmal, die Stadt gibt es immer noch. Lesen wir, gell? Man sagt, Jericho sei eine der ältesten Städte auf dieser Welt. Eine der ältesten Städte. Und notabene immer noch am selben Ort. Circa 4000 Jahre. Heute ist die palästinensische liegt es im palästinensischen Autonomiebereich oder Gebiet. Westufer des Jordan. Eine Besonderheit der Stadt, sie liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel und ist somit die tiefstgelegene Stadt der Welt. Sie liegt zumindest früher, ob das heute auch noch so ist, weiß ich nicht, an einer Handels- und Karawanenstraße. Das kann vielleicht die Erklärung sein, warum die Leute schon damals sagten, hier wohnen ist gut. Ja, irgendetwas Gutes muss es in Jericho gegeben haben, wenn es schon das schlechte Wasser bestimmt nicht war, dass die Menschen dort geblieben sind und es ihnen gut gefiel. Wie auch in Kapstadt muss es Dinge geben, gibt es die gefallen einfach. Noch etwas nebenbei, das hat er mich noch angesprochen. Der letzte stellvertretende israelische Gouverneur in Jericho, heute gehört ja Jericho zum Palästinensergebiet, haben die Israelis die Stadt verlassen. Der letzte stellvertretende Gouverneur dieser Stadt war niemand anders als Amir Tsarfati. Kennen wir ja als Buchautor von manchen Büchern. Wir haben einige auch hinten, diesem messianischen Juden Israeli und damals Major bei den israelischen Verteidigungskräften. Amir Tsarfati, der letzte stellvertretende Gouverneur und wurde dann übergeben. Und, ihr werdet es kaum glauben, Jericho heute hat nicht nur ein Mengenproblem an Wasser, sondern auch ein Qualitätsproblem beim Trinkwasser. Kommt uns ja irgendwie bekannt vor. Also schon immer noch heute wie vor 4000 Jahren. Jericho, Altes Testament, sprich die Bibel. Ich habe es vorhin angetönt, Jericho taucht immer wieder auf. Natürlich in Kapitel 6 von Josua. Die legendäre Landeinnahme, sprich Stadteinnahme von Jericho, durch dieses wundersame Umgehen, siebenfache Umgehen der Stadt und gewaltige Mauern sind eingefallen. So hat Israel diese Stadt einnehmen können. Josua sagte dann, diese Stadt soll nicht wieder aufgebaut werden. Ihr kennt das bestimmt. Dann geschieht es in 1. Könige 16, dass trotzdem jemand sich an dieses Bauvorhaben macht, unter Verlust, wie angedroht von Gott, unter Verlust des Erstgeborenen und des Jüngstgeborenen. Als er anfing, die Stadt zu bauen, verlor er den Erstgeborenen, den Ältesten, den Stammhalter. Und als die Stadttore eingesetzt wurden zur Fertigstellung der Stadt, verlor der Bauleiter seinen jüngsten Sohn. So hat sich Gottes Wort erfüllt, weil das war die Androhung. Dann lesen wir wie heute im Text, dass in dieser Stadt, 2. Könige 2, dass es eine Prophetenschule dort gibt. Also nicht nur Elisa ist dann dort, sondern andere, weitere Propheten. Dann gehen wir ins Neue Testament, dort taucht Jericho auch auf, nämlich im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der geht nämlich von Jerusalem herunter nach Jericho. Und alle, die wahrscheinlich schon in Israel waren und Jerusalem, wissen, das ist, glaube ich, ziemlich ein steiler Weg dorthin. Und vor allem ziemliche Höhendifferenz. Haben vorhin gehört, 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Weiß jemand, wie hoch Jerusalem liegt? Ich habe es nicht nachgeschaut.
850.
850? Oder 15? Ach, danke mal, Daniel. Gut bist du da. Also, es sind über 1000 Höhenmeter. Nicht wenig, oder? Also in diesem Gleichnis geht er hinunter, ein Mann und ein Samariter hilft ihm dann in diesem Gleichnis von Jesus, von Jerusalem nach Jericho. Dann in Lukas 18 kommt Jesus selber nach Jericho. Das ist spannend. Gott hat doch diese Stadt eigentlich nicht mehr gewollt. Aber Jesus kommt jetzt dorthin. Und noch mehr, er heilt dort den blinden Bartimäus. Kurze Zeit später, Jesus wieder dort, Lukas 19, und es kommt zu dieser wunderbaren Geschichte, die in keinem Kinderbuch fehlen darf, von Zachäus, dem Zöllner, der auf dem Baum oben ist und Jesus sehen wollte und zum Glauben an Jesus fand. Und wisst ihr was? In all diesen Geschichten zieht sich irgendwie Altes und Neues Testament ein roter Faden durch diese Ereignisse. Was ist dieser rote Faden? Wir sehen eine wiederkehrende Entwicklung in der Geschichte der Stadt und Begebenheit. Nämlich von Bitterkeit zum Leben. Bitterkeit des Todes. Die Stadt wurde von Gott zerstört. Die Bitterkeit des Todes von diesem Baumeister, der seine zwei Söhne verloren hat. Aber wir sehen auch, dass Gott genau in dieser Stadt, die es einfach nicht mehr geben sollte, jetzt eine Prophetenschule hat, Gottes Wort und Wille verkündigt wird und jetzt in dieser Stadt, in der geprägt ist von bitterem Wasser, wie wir heute noch sehen werden, schenkt Gott ein Wunder, dass dieses bittere, ungenießbare Wasser trinkbar wird. Durch ein Wunder Gottes. Die Bitterkeit der Blindheit von Bartimäus, Jesus macht sie sehend. Die Bitterkeit eines Wohlreichtums vom Zöllner, Zachäus. Aber man merkt, die Bitterkeit eines trotzdem unerfüllten Lebens wendet Gott und schenkt ihm neues Leben durch Jesus Christus. Wir sehen also, von Bitterkeit zum Leben zieht sich durch alle diese Ereignisse. Hast du schon Bitteres erlebt in deinem Leben, das in dir irgendwie einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt? Bestimmt habt ihr schon Bitteres gegessen, gell? Das macht so einen rauen Mund irgendwie und kann einem ziemlich den Magen verderben. Bitterkeit. Aber nicht nur bitteres Essen, sondern Bitterkeiten erleben. Um das geht es heute Morgen. Und möchten wir diese ganze Begebenheit, die wir da lesen, eben bei Elisa, in einen größeren Zusammenhang stellen. Und auch für unser Leben anwenden. 2. Könige 2,21. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Also nachdem jetzt Elisa als Prophet, Nachfolger von Elia, eingesetzt war, von Gott selber, wurde entrückt in den Himmel, kommt er jetzt nach Jericho, seine erste Station, und da wird er mit dieser Situation konfrontiert. Elia selber war früher auch schon dort. Es gab etwa 3 Stationen in Israel, wo diese Propheten im Nordreich vor allem immer wieder hingegangen sind. Und Jericho war eine. Und Elia hat nichts gemacht. Er hatte keinen Auftrag Gottes. Gott wusste, das wird der Elisa dann einmal tun. Deshalb war nicht Elia seine Aufgabe. Aber jetzt war es soweit. Jetzt sollte diese Stadt Gott erleben, so dass es jeder erleben kann, erfahren kann. Denn jeder war betroffen von diesem schlechten Wasser. Und so wollen wir uns damit beschäftigen, wie macht Gott Bitteres süß? Bitteres im Leben süß. Jeder von uns hat schon mal Bitterkeiten erlebt. Bitterkeiten durch Menschen. Bitterkeiten durch Umstände, durch Situationen. Und mit Bitterkeiten meinen wir, das sind irgendwie so Ereignisse, Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr. Die bleiben im Herzen drin. Die machen mit unserer Seele etwas. Negative Erfahrungen mit Menschen. Wenn du jemanden siehst, kommt alles wieder hoch. Kennst du das? Und je älter man wird, umso mehr gibt es solche Erfahrungen und Erlebnisse. Und wir leben in einer Zeit, wo viele, auch gerade beziehungsmäßig, viele Grenzen überschritten werden. Wo, wenn wir nach Gottes Wort leben würden, vor vielen bewahrt werden. Und der Mensch verletzt sich durch das Nichtbeachten von Lebensregeln, von Beziehungsregeln und geschehen Dinge, die einfach unwiderrufbar Bitterkeiten hinterlassen. Wenn wir an die ganzen Kriege denken, Menschen, wir können da gar nicht mitreden, die Krieg erfahren haben, monatelang, wochenlang, die schlimmste Bilder im Kopf haben, das sind Bitterkeiten in der Seele, die bringt man nicht mehr einfach weg. Und manchmal kann es nur von einer bestimmten Person ein Satz sein, der dein Leben ein Leben lang prägt, Bitterkeit hinterlässt. Kennst du das? Dem müssen wir auf den Grund gehen. Aber, das ist das Spannende, obwohl es das gibt, können, vielleicht auch du, kannst du sagen, ja, ich habe Bitterkeit erlebt, aber ich habe durch Gott auch Frieden davon erfahren, habe Heilung davon erfahren. Oder Menschen, die Bitterkeit erlebt haben, können jetzt sagen, ich glaube jetzt tiefer. Ich verstehe das Leben besser. Und die würden sagen, eigentlich, obwohl ich es nicht mehr möchte, hat mir doch dieses Leid, diese Bitterkeit mich in meinem Leben weitergebracht. Und jetzt habe ich für euch ein erstaunliches Wort. Und ich weiß gar nicht, das kam mir plötzlich, wusste ich, irgendwo steht so ein ähnlicher Satz. Nämlich dieser, Jesaja 38, 17. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Gib fram um diese Aussage. Du hast dir meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Wer sagt das? Weiß das jemand? Ein König. Hiskia. Hiskia, todkrank, sagte das. Diese Aussage, die hat ein enormes Potenzial, wenn du Bitterkeiten kennst und vielleicht auch gegen Bitterkeiten ankämpfst, dir einen Weg daraus zu zeigen oder in der Sprache des Elisa zu sagen, hier ist Salz für diese bittere Quelle. Und dieses Salz ist Gottes Wort. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Das ist eine positive Aussage, oder? Versteht ihr das auch so? Zum Frieden diente mir bitteres Leid. Das ist keine negative Aussage. Und eigentlich wissen wir, hey, wie geht das? Wie geht das? Was macht Elisa? Er macht etwas Spannendes. Er geht nämlich zur Quelle. Ich weiß nicht woher, ich stellte mir immer vor, dass irgendwie so ein Tümpel oder ein Teich und der wirft da diese Schale mit Salz hinein. Oder? Nein, Das steht gar nicht so. Er geht zur Quelle. Interessant. Nun, das kann natürlich auch eine Brunnenquelle vielleicht sein. Man hat ja dort eher in der Regel Brunnen gegraben, bis man auf Wasser stoßt. Aber steht explizit das Wort Quelle dort. Und es steht ja auch noch, deshalb lohnt sich die Bibel genau zu lesen, da ging er hinaus zu der Wasserquelle. Also er macht es auf den Weg. Kann sich mal bildhaft ein wenig vor Augen führen. Er suchte also die Ursache, die Quelle des stinkenden oder ungenießbaren Wassers. Und als er dort war, hat er dann eben das Salz hineingeworfen. Das können wir jetzt auch für unser Leben nehmen. Was ist die Quelle oder Quellen von Bitterkeit in deinem Leben? Orte sie. Was waren die Begebenheiten? Was waren die Umstände, die in dir das auslösen und auslösten, dass bis heute einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt in deinem Leben? Das irgendwie hindert in deinem Leben, vorwärts zu kommen, vorwärts zu gehen. Mir kam dieses Wort in Hebräer 12,15 in den Sinn, wo auch wir gewarnt werden, nicht vor bitteren Quellen, aber etwas Ähnliches, vor bitteren Wurzeln. Hebräer 12,15. Bittere Wurzeln, die von Unfriede heißt dort. Dass unter euch Unfriede aufkommt und Bitterkeit entsteht und so weiter. Wir sollen aufpassen, dass das nicht geschieht. Es sind also Umstände oder Situationen, die dazu führen, dass Bitterkeit in deinem Leben kommt. Was ist jetzt das Salz? Ich möchte nicht zu lange bei den bitteren Quellen bleiben. Weil die kennt ihr alle. Du kannst in dein Leben gehen und du weißt genau, von was ich da rede. Was ist aber das Salz? Für was steht jetzt das, das nämlich Elisa dann hineinwirft? Ist es einfach so irgendetwas chemisch Seltsames, das da aus dieser Quelle kommt? Und Gott wusste, ja, wenn man einfach Salz da hineingießt, hineinwirft, da gibt es eine chemische Reaktion, wie das mit der Chemie so ist, ich kenne mich da zu wenig aus, und schwupps, wird das Wasser gut. War das einfach so ein besonderer Schöpfungsakt, den Gott da machte? Ich denke nicht. Was noch spannend ist, einfach noch zur Anwendung. Wir erfahren im Text nicht, was die Ursache war, warum die Quelle so war, wie sie war. Das wissen wir nicht. Also irgendwie sagt uns das doch, auch wenn man Ursachenforschung für Bitterkeit macht, das braucht es, hat es eine gewisse Grenze. Gewisse, vor allem so weltliche Psychiater, da bist du ja dauernd nur am Suchen nach diesen bitteren Quellen und. Braucht es zum Teil. Aber es hat irgendwie auch seine Grenze. Weil nur, dass ich weiß, dass ich eine Wunde habe und da und in die Wunde hineinlange, wird sie nicht besser, das wissen wir. Nein, sie heilt sogar weniger schlecht. Wenn ich dauernd mit diesen Dingen konfrontiert werde. Nein, ich brauche Salz, ich brauche Hilfe. Ich brauche das, was heilt. Und jetzt kommt's. Was heilt, habe schon angedeutet mit Jesaja 38,17, was heilt ist Gottes Wort. Das hat das Potenzial, dass es zur Heilung kommt. Hier haben wir noch einmal die Hebräer 12,15 Stelle, achte darauf, dass nicht eine bittere Wurzel aufkommt. Und jetzt kommt's. Wir brauchen das Salz des Lebens. Nicht Salz, gell? Da könnte ich jetzt das Bild ein wenig mangelhaft sein. Salz in die Wunde geben, gell? Nein, Salz hat reinigende, heilende Wirkung, verwandelnde Wirkung. Um das geht es jetzt. Gott hat also eine göttliche, wundersame, chemische Lösung, wenn man so sagen will, für deine Bitterkeit, die dir zu schaffen macht. Und noch einmal, wir können nicht verhindern, dass es das auch gibt in unserem Leben. Und manche erfahren sie schon sehr früh ungewollt in ihrem Leben. Manche später. Sie kommen, diese Bitterkeiten. Sie gehören aus für mich manchmal unerfindlichen Gründen zu den Wegen Gottes in unserem Leben. Und wenn ich jetzt ja da von Bitterkeiten rede, dann rede ich das nicht einfach so vom grünen Tisch weg. Ihr wisst ja, meine Parkinson-Diagnose, mit der ich leben muss und leben darf, oder? Aber ich habe gerade auch gestern zwei Dinge erlebt, wo ich nicht genauer darauf eingehen möchte, wo es genau um diese Bitterkeit geht. Und dass es darum geht, jetzt diese zu bewältigen, zu beschäftigen. Und dass das, was ich jetzt sage, nicht einfach vom grünen Tisch wegkommt. Elisa tut Wasser hinein, Salz in das unbekömmliche Wasser. So wurde das Wasser, Vers 22, gesund bis zu diesem Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Zwei Dinge. Das Wasser wurde gesund. Wieso nicht trinkbar, schmackhaft, mein Willen wegen süß, gut, vielleicht wie Coca-Cola, nein. Es wurde gesund. Spannender Begriff, oder? Im Zusammenhang mit Wasser. Hast du schon einmal gesagt, ja, wo, das sagen wir manchmal, es trinkt mir gesundes Wasser. Ne? Gesundes Wasser. Das Wort gesund. Und das Zweite, es blieb so. Und da merken wir, da geht es um mehr. Denn wenn die Quelle ja die Ursache nicht verändert würde, dann könnte er wohl, aber da kommt neues Wasser, schlechtes Wasser und das Salz wäre ja irgendwann weggewaschen und dann wäre es ja wie alt. Nein, die Quelle wurde für immer gesund. Wenn das keine Verheißung ist, das heißt also, meine Verbitterungen können heilen, können gesund werden. Und ich bin kein Prophet, aber ich weiß, sie werden in deinem Leben, egal was es ist, es wird gesund werden. Weil wir die Ewigkeit als Perspektive haben, den Himmel. Jede Verbitterung, jede Bitterkeit findet sein Ende. Jedoch, und sie darf manchmal auch schon in diesem Leben ein Ende finden, eine Heilung finden. Wie? Indem wir Salz anwenden. Habe ich jetzt einige Bibelstellen mir rausgesucht, wo es irgendwie darum geht, und ehrlich gesagt gab es sogar solche, die hatte ich vorher gar nicht so auf dem Radar, im Blickfeld, aber ich merke, hey, da geht es ja genau darum. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ist ja spannend, he? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gottes Wort hat in sich Schöpferkraft. Ja, Gott sprach und es war da, die Schöpfung. Wieso nehmen wir das nur für damals, für die Schöpfung? Warum soll Gott nicht auch jetzt durch sein Wort schaffen, gerade wo es um Not geht? Ja, wir haben das Abendmahl genommen. Gott kann Neues wirken, kann aus Sünden, Schuld, kann sie wegnehmen durch seine Verheißungen, durch sein Wort. Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt, er macht gesund zerbrochene Herzen. Wenn wir von Bitterkeit reden, geht es um Zerbrochenheit. Und es heißt sogar an einem Ort, dass Gott wohnt, genau in diesen zerbrochenen Herzen. bei denen die Bitterkeiten erlebt haben. Ist das nicht erstaunlich? In 2. Timotheus 1,13: Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, sagt hier Paulus zu Timotheus. Heilsame Worte. In der Bibel liegt also die Kraft zur Heilung. Dann habe ich noch Sprüche 4, das möchte ich gerne lesen. Habe ich gerade in der stillen Zeit gelesen und dachte, ah ja, genau, da steht es ja auch. Lasst sie nie, es geht um die Weisheit, um das Wort Gottes, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, dort, wo die Bitterkeit ist. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Und, kommt's, heilsam ihrem ganzen Leib. Spannend. Es geht um Ganzheitlichkeit. Der Mensch ist Seele, Geist, Seele und Körper. Und oft haben wir körperliche Befinden, körperliche Defizite, Krankheiten und. Und manche körperlichen Befindlichkeiten, Beeinträchtigungen, Störungen haben seelischen Ursprung in der Bitterkeit. Und wenn da jetzt Gottes Wort hineinkommt, kann es geschehen, zuerst an der Seele, dort bestimmt kann Heilung geschehen, in einem Prozess, manchmal sofort und manchmal sogar führt es zu körperlicher Wiederherstellung, so wie es Gott schenken kann. Nicht immer, es ist kein Automatismus, aber er kann es tun. Ist es nicht erstaunlich? Der weise Salomo, Sprüche. Achtet selber einmal auf diese Zusammenhänge von Seele, Geist und unseren körperlichen Befindlichkeiten. Kolosser 4, Vers 6. Dort steht dieses Wort, wird oft im Zusammenhang auch richtigerweise mit Evangelisation gebraucht. Eure Rede sei allezeit, wohlklingend und mit Salz gewürzt. Ist das spannend, hä? Aha. Eure Rede sei also mit Salz gewürzt, heißt also nicht, Deutsch, mit Pfeffer und Salz, so eine gesalzene Rede, hä? Das meinen wir eher manchmal negativ, nicht unbedingt. Kann beides bedeuten. Eine gesalzene, haben wir so salzige Worte haben, jetzt in diesem Zusammenhang, gesunde Worte reden. Gute Worte reden, die eben nicht Bitterkeit erzeugen, sondern das Gegenteil, Frieden. Worte des Friedens. Ihr könnt selber gerade Kolosser 4 im Zusammenhang lesen und ihr merkt, aha. Und dann kommt Matthäus 5,13, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also Menschen, die gute Worte sprechen, segnende Worte, nicht Bitterkeit, sondern Gutes. So sollen wir Gottes Wort anwenden auf unser Leben. So wird Gott, wenn du Jesus, in meinem Herzen ist dies und jene Bitterkeit, ich gebe sie dir ab. Du bist am Kreuz für diese Bitterkeiten gestorben. Heile mein Herz, heile meine seelischen Wunden. Lass sein Wort zu dir sprechen. Das kann zum Beispiel so sein. Du hast eine Bitterkeit, die dir sagt, du bist ein Versager. Du bist ein Versager. Aus dir wird nie etwas richtig Gutes. So eine Aussage von Eltern zum Beispiel, von einem Chef oder wie auch immer, kann dein Leben prägen. Du bist ein Versager. Und du schaust auf dein Leben und denkst, ja, stimmt, ich bringe nichts auf die Reihe. Was sagt aber Gott? Jesaja 43,4, ich habe dich lieb. Und in Philipper 1,6 steht, Gott vollendet alles, was er in deinem Leben anfängt. Gott vollendet. Gott liebt mich. Gott würde nie sagen, du bist ein Versager. Du bist eine Niete. Wird Gott nie sagen zu seinen Kindern. Weil er erbaut, er ermahnt auch, aber nicht so. Wenn er ermahnt, immer so, dass du sagen kannst, danke, das hilft mir. Wie ein guter Lehrmeister dem Lehrling sagt, schau mal, wenn du es so machst, wird es besser gehen. Weil so, wie du es jetzt gemacht hast, gibt es nichts Gutes. Mach es so. Und so sagt Gott, mach es so. Mach es anders. So spricht Gott durch sein Wort. Oder so Bitterkeiten. Ich habe nichts Gutes verdient. Kenne jemand, der sagt, ich habe nichts Gutes als Christ. Ich habe nichts Gutes verdient. Und alles, was irgendwie im Leben schief geht oder Negatives kommt, ja, ich habe nichts Gutes verdient. Was sagt Gott? Was sagt Gottes Wort als Salz in diese Bitterkeit? Du bist in Gottes Hand geborgen. Matthäus 10, 29, 31. Das ist dieser Spatz, wo Gott sagt, nicht einmal die Spatzen fallen vom Dach. Du bist in meiner Hand. Du bist in mir geborgen. Also, ich habe nichts Gutes verdient. Ich habe genau das verdient, dass Gott sagt, du bist in meiner Hand geborgen. Dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und so, das sind nur zwei Beispiele, Gottes Wort wirken lassen in unserem Herzen. So die Bibel lesen, gell? Nimm Gottes Wort und es macht dich gesund. Und diesen letzten Punkt gehe ich nicht groß ein. Das ist auch ein Aspekt, dass wir nämlich in einem Salzbund sind. Die Opfer im Alten Testament hat Gott einen Salzbund geschlossen. Bei jedem Opfer wurde noch Salz dazu gestreut, obwohl es dann verbrannt wurde. Gell? Warum Salz? Gott sagt, es ist ein Salzbund. Wie wir einen Bund mit Jesus haben durch das Abendmahl. Einen Bund fürs Leben und des Lebens. So haben wir auch diesen Salzbund. Kannst du auch so für dich in Anwendung nehmen. Gott hat immer wieder ein gutes Wort, um all die Bitterkeiten in meinem Leben zu überwinden. Und zum Schluss möchte ich noch darauf kommen. Hebräer 11, 30. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Durch Glauben fallen die Mauern der Bitterkeit. Die Mauern der Bitterkeit müssen nicht stehen bleiben. Ich habe euch jetzt noch jemand mitgebracht. Auch ein Beispiel aus der Bibel. Weil ihr findet so viele Beispiele von Menschen, die Bitterkeiten erlebt haben. Und oft sind es die großen Glaubenshelden. Habe ja letztes Mal schon etwas davon erzählt. Die großen Glaubenshelden, die wir in Anführungszeichen oder als Vorbild nehmen, die haben Bitterkeiten erlebt. Und Gott hat sie weitergebracht. Und jetzt einer, der hat 38 Jahre lang Bitterkeit erlebt. 38 Jahre. Er wurde alleine gelassen, obwohl er in einer Menge von Menschen war. Er war behindert. Er konnte nicht gehen. Und er hatte die Hoffnung vor Augen. 38 Jahre lang. Das war nämlich ein Teich, ein Wasser, das sich bewegte, ganz wundersam. Und man sagte, der erste Person, die in dieses bewegte Wasser kommt, man wusste nicht, wann es sich bewegt, aber die erste Person, die dann hineingeht, die wird gesund. Aber er war allein gelassen, lebte 38 Jahre an diesem Ort. Die Hoffnung vor Augen, aber er wusste, ich habe nie eine Chance. Doch dann ist etwas passiert. Davon handelt dieses Lied.
By the pool at Bethesda Lake, many sick there day by day, blind and lame and paralyzed, waiting there with weary eyes. One man there for 38 years had passed in helpless state. Jesus saw him lying still. Do you want to be made well? Rise, take up your bed and walk. Hear the power in his talk. At his word, the weak are strong. Life restored where pain was alone. Sir, I have no one, he said, to the pool to help me get. While I try another go down before me to the flow. Jesus said, now rise and stand, take your bed up in your hand. At that moment he was healed, strength and life again revealed. Arise, take up your bed and walk, hear the power in his talk. At his word, the weak are strong. Life restored where pain was alone. It is not for you to bear. Carry now your mat out there. He replied, the man who healed told me, take it up and yield. Later Jesus said, sin no more. Something worse may come in store. Hear the power in his talk. Get his word, the weak are strong. Life restored where pain was alone.